Liebe Geschwister, liebe Gemeinde, ich habe letztes Wochenende etwas erlebt, was mich so ein bisschen einige Sachen gut gelehrt haben. Ich erzähle es euch einmal an der Stelle. Ich bin immer mit sehr großem Respekt, gehe ich mit unserer Technik um, also mit den Technikern. Und ich habe einen sehr großen Respekt vor diesen Brüdern und Schwestern, die immer wieder gucken, dass alles läuft. Und wir erleben das ja manchmal, dass dann mal dies oder das, so wie auch heute Morgen, irgendwie hat die Synchronisierung nicht stattgefunden. Es gibt ja irgendwie so Kleinigkeiten technischer Art. Und da denkt man auch so manchmal, naja, so kompliziert kann es ja eigentlich nicht sein. Nicht? So zum Beispiel, wenn man bei den Liedern jetzt nicht gleich weiterklickt und so, ne? Da denken wir so, nicht, wir können nicht weiter singen, weil... Wir kennen das Lied nicht auswendig, das ist ja unser Problem, nicht? Und wir gucken alle zurück zum Techniker, warum kann er diesen einen Knopf nicht drücken, nicht? Einen größeren Job hat er ja eigentlich in diesem Augenblick nicht. Jetzt waren wir unterwegs und waren aus dem Bund waren viele Mitarbeiter aus unterschiedlichen Gemeinden zum Seminar, ein ganzes Wochenende zusammen. Und wer kriegt diesen wunderbaren Job weiterzuklicken? Ich. Ich denke, das ist gut, das ist ja einfach, ne? Was macht das schon? Nicht Handy aus, ich meine, das wurde dann so sehr gut technisch gemacht. Ich habe so ein Handy in der Hand bekommen und dann hieß es, drück einfach diesen einen Button. Sobald das zu Ende ist, drück einfach und dann singen wir weiter. Einfache Sache, kann jeder, dachte ich. Erste Strophe, ich habe es geschafft. Zweite Strophe, oder habe ich es geschafft? Und irgendwann war ich so drin im Lied, kennt ihr das? Kennt ihr das? Könnt ihr euch versetzen in meine Situation? Ich war so ganz in der Anbetung und ich habe gesungen. Und dabei wundere ich mich, wieso geht das nicht weiter? Und in diesem Augenblick habe ich es geschnallt. Ich bin doch derjenige, der das weiterdrücken muss. Ich habe es nicht geschafft. Und ab diesem Augenblick habe ich noch mehr Respekt vor unseren Technikern. Sie wollen ja auch singen, sie wollen ja auch dabei sein, sie wollen auch das genießen. Und nee, sie müssen immer aufpassen und immer gut weiterklicken. Warum erzähle ich uns oder euch das? Sich in eine Situation zu versetzen, in eine Situation eines Menschen, können wir am besten dann, wenn wir diese Situation durchleben. Gibt ihr mir da recht? Anders ist es schwierig, nicht wahr? Wir schaffen es nicht immer. Wenn du denkst, schlimmer geht's nicht, dann solltest du heute Morgen zuhören. Manche Menschen erleben ganz, ganz, ganz schwere Situationen und sie denken tatsächlich, schlimmer kann es in meinem Leben eigentlich gar nicht mehr werden. Menschen erleben Trauer, Menschen erleben Tod, Menschen erleben Bitterkeit und Menschen erleben viele furchtbare Dinge. Und nicht immer schaffen wir es, uns in die Situation dieses Menschen hineinzuversetzen. Ich gehe davon aus, heute Morgen bei dieser Predigt, dass viele, die hier sitzen oder auch über den Livestream zugeschaltet haben, dass sie durch schwere Situationen durchgegangen sind. Manche sind vielleicht da drin und manche kommen vielleicht hinein. Warum gehe ich davon aus? Weil die Welt um uns herum einfach schlimm ist. Wir erleben diese Dinge, die für uns nicht gut sind. Das Thema der Predigt heute Morgen lautet, und es geht doch, mit der Perspektive Gottes gibt es immer einen Weg. Ja, und es geht doch. Lasst uns das bitte mitnehmen. Am Anfang nenne ich das Thema und wir werden merken, warum das wichtig ist für uns. Wisst ihr, wir haben vorhin Lieder gesungen und ich denke, das kann nur der Herr, nur Gott, der allmächtige Schöpfer, kann so ein Themenbereich heute im Gottesdienst durchgehend durchführen. In der Einleitung bereits wurden wir ermutigt, die Hoffnung in Christus. Und dann haben wir Lieder gesungen, wie zum Beispiel, ich habe sie mir fotografiert, also Handys sind manchmal ganz, ganz wichtig. Angst, weil wir so schwach sind, haben wir heute gesungen. Geht es uns manchmal so? Angst vor unserem Feind, vielleicht hast du welche. Wir haben gesungen, Angst vor schweren Sorgen, Angst, dass einer weint. Angst, dass bald ein Krieg kommt. Ja, wir leben in dieser Situation. Kriege überall. Und das ist die Situation, in der wir leben. Angst vor Leid und Tod. Und nein, wir müssen nicht so tun, als hätten wir keine Angst vor diesen Situationen. Wir können sie nicht immer durchfühlen, weil wir nicht immer am Knopf sitzen und den weiterdrücken. Aber das geht in uns vor. Werfen wir auf dich, und das ist das Lied. Alles, was wir haben, werfen wir auf dich, Herr. Du allein bist Gott. Das haben wir heute gesungen. Und ich hoffe, wir werden das durchspüren. Und dann hieß es, nein, oder nie sind wir verlassen. Jesus, du bist hier. Deine Hand beschützt uns. Wir vertrauen dir. Und dann hieß es weiter, auch am Tag der Tage, auch wenn alles fällt, bleibst du doch der Herr der Welt. Das ist die Botschaft, die wir bereits im Lied heute gesungen haben. Und ich hoffe, dass jeder von uns mitgesungen hat. Und wenn nicht, hören wir diesen Gottesdienst nochmal nach und hören das uns nochmal an. Ich lese aus 2. Könige, Kapitel 4, ab Vers 1. Einen Text, der es in sich hat. Und ich habe das mehrmals gelesen. Und ich bin so hängen geblieben an diesem Text, weil dieser Text etwas bedeutet in unserem Leben. Und der kann uns wahrscheinlich, hoffe ich zumindest, alle etwas sagen heute Morgen. Ich beginne erst nur mit dem ersten Vers. Und eine Frau unter den Frauen der Prophetensöhne schrie zu Elisa und sprach, dein Knecht, mein Mann, ist gestorben. Aber du weißt, dass er dein Knecht den Herrn fürchtete, also dass dein Knecht, ihr Mann, der gerade verstorben war, der fürchtete Gott. Nun ist der Gläubiger, also derjenige, dem wir was schulden, gekommen und will sich meiner beiden Söhne als leibeigene Knechte nehmen. Wenn man denkt, es wird nicht schlimmer, vertan, es wird schlimmer. Dieser Text, der besagt uns eine Situation, da ist eine Frau, die hat ihren Mann verloren. Eine ohnehin schon sehr, sehr traurige Situation. Eine Witwe bleibt allein und im Orient zu der damaligen Zeit, in der Zeit, wo viel drunter und drüber war, wusste sie, ohne einen Mann wird es für mich eine Katastrophe zu überleben. Ich schaffe es wahrscheinlich nicht. Aber ich habe ja noch die zwei Söhne. Auf die kann ich ja noch mein Leben bauen. Da ist ja noch ein bisschen Hoffnung vorhanden. Und vielleicht, so stelle ich mir das vor, hat sie das überlebt, den Verlust, die Trauer, der Verlust des Ehemannes, der Verlust des Haltes in ihrem Leben. Aber nein, das geht weiter. Da kommt einer und der sagt, du, ihr schuldet mir Geld, das kannst du mir jetzt sowieso nicht bezahlen, du bist blank, du hast kein Geld, du hast keinen Job, du hast keine Arbeit. Also das Einzige, was ich jetzt tue, ist, deine beiden Söhne, die sind stark, die sind gesund, die nehme ich mir als leibeigene Sklaven, seh zu, wie du fertig wirst. Eine Situation, wo es schlimmer eigentlich gar nicht mehr geht. Wo spricht dieser Text hinein, in welchen Kontext der Heiligen Schrift? Das ist manchmal wichtig, das zu wissen. Die Situation und die Zeit, in der diese Geschichte hineinspielt, ist das Nordreich Israel. Israel hat sich aufgeteilt mit unterschiedlichen Stämmen und so weiter. Das wird jetzt zu weit führen, das zu erklären. Wir können weiter studieren und viele wissen das auch. Es war eine abgefallene Situation im Lande. Die Menschen haben nicht mehr auf Gott gebaut. Gott war für sie nicht mehr die Priorität Nummer eins. Keine Torah als Maßstab, das Wort Gottes war nicht mehr der Maßstab der Gesellschaft. Die Leute lebten ihren Alltag hinein und sagten, die Bibel, das ist uns zweitrangig. Irgendwie bekannt, nicht wahr? Viele Götzen in den Häusern der Menschen war ganz normal. Sie beteten einfach hölzern und steinernen Götzen an und sie dienten dem Baal, das sagt uns die Bibel, und einem toten Götzen. Machen heute auch viele Menschen und vieles, vieles mehr war die Normalität im Land. Wir würden heute sagen, dass diese Situation, die dient oder ist irgendwie dem 21. Jahrhundert sehr ähnlich, nicht wahr? Wer würde heute sagen, dass die Basis meines Lebens das Wort Gottes ist? Das sind einige Christen in diesem Land, ja. Einige wiedergeborene Menschen. Das bedeutet, die Menschen, die Buße getan haben vor dem Herrn und ein neues Leben leben mit Gott. Das sind die wiedergeborenen Menschen. Haben wir heute in der Einleitungsbotschaft gehört, was das bedeutet, diese Hoffnung in Christus zu haben. Aber sonst ist leider, das müssen wir sagen, die Mehrheit der Gesellschaft heute gottlos geworden. Sie setzen nicht die Priorität auf den lebendigen Gott. In der Ethik spielen fast nur noch die säkularen Normen eine Rolle. Das ist heute der Fall. Ja, was bedeutet das? Ich schaue mal, was mein Nachbar macht. Geht der Clown, dann ist es normal. Das ist die säkulare Form einer ethischen Gesellschaftsmoral. Okay, ich darf alles tun, was der andere tut. Und oft wird das genauso umgesetzt. Wenn heute also Sünde gelebt wird, dann ist es normal. In Anführungszeichen, ich sage das jetzt so, so denken viele Menschen. Und damals war es nicht anders. Götzen wurden angebetet, also haben alle gesagt, wir beten auch die Götzen an. Auf die Tora wurde nicht mehr Wert gelegt, das Wort Gottes spielte keine Rolle mehr. Also sagten die meisten, okay, dann ist es in Ordnung. Da muss ich ja auch nicht auf das Wort Gottes achten. Und heute ist die Situation leider sehr, sehr, sehr ähnlich. Götzen, Idole, Wohlstand zerfressen die Gesellschaft. Und das bleibt nicht und das hält nicht vor der Gemeinde. Wohlstand zerfrisst die Gesellschaft. Und wir merken, ja, die Situation damals um diese Witwe herum ist so ähnlich wie heute. Der erste Punkt, erkenne deine Situation. Erkennen wir heute die Situation, in der du und ich leben. Es ist wichtig. Es ist wichtig, dass wir merken, was passiert um uns herum. Der Text spricht vom Tod, von Niederlagen, vom Leid. Tod und Hoffnungslosigkeit ist die Situation der besagten Familie. Ja, hier im Vers 1 lesen wir, dein Knecht, mein Mann, ist gestorben. Die Situation, die diese Witwe vorfand, war sehr, sehr katastrophal oder in der sie lebte. Ein Mitarbeiter im Reich Gottes, ein Diener, ein Mann Gottes ist tot. Wie würden wir das heute sehen? Da setzt sich jemand für Jesus ein. Er predigt, er dient, er arbeitet, er betet, er arbeitet in der Gemeinde und auf einmal stirbt so eine Person. Ja, das kann vorkommen. Wir sind heute kein bisschen besser gesichert als Christen vor solchen Situationen. Die Diener Gottes werden auch nicht vom Leid verschont. Merken wir das? Wenn du als Diener Gottes unterwegs bist, bedeutet das nicht, dass du vom Leid verschont wirst. Bedeutet das nicht, dass Tod nicht ein Bestandteil deines Lebens werden kann. Nein, das bedeutet das nicht. Auch Diener Gottes erleben Niederlagen. Ja, das erleben sie manchmal. Auch wir können in eine globale Krise hineinkommen. Und das passiert um uns herum. Viele Menschen bekommen Angst, auch viele Christen bekommen Angst. Sagen, was passiert um uns herum? Ein Krieg jagt den anderen, das hört gar nicht auf. Der Krieg verschont niemanden, er geht auch nicht bei Christen vorbei. Krieg in der Ukraine, furchtbar, er geht doch bei Christen nicht vorbei. Sie leiden doch genauso wie die anderen. Krieg in Israel, er geht doch auch bei wiedergeborenen Menschen nicht vorbei. Auch bei Menschen, die Gott fürchten. Diese Situation geht an uns nicht vorbei. Ja, Welt, die um uns ist, die verändert sich und wir sind mittendrin. Im Leben können wir oft das Bild haben, es geht immer weiter runter. Und dieses Bild zu sehen, das zu erkennen, ist eine wichtige Tatsache in unserem Leben. Man denkt, es reicht, oder? Manche Menschen sagen sich, das ist doch genug. Mehr kann ich doch gar nicht erleiden, mehr kann ich gar nicht ertragen. Und die Frau hat ihren Mann verloren aus unserem Text, ist eine Witwe geworden, muss sich allein um ihre Söhne kümmern. Aber nein, es geht noch schlimmer in ihrer Situation. Wir können schon nicht mehr manchmal, aber manchmal hat man das Gefühl, das hört nicht auf. Als Henry vorhin mitteilte, eine Nachricht nach der anderen, ein Suizid nach dem anderen. Manchmal denken wir, das reicht, nicht wahr? Aber nein, irgendwie hört das gar nicht auf. Das Leid um uns wird immer größer. Es heißt hier im Vers 1, nun ist der Gläubiger gekommen und will sich meiner beiden Söhne als leibeigene Knechte nehmen. Und ich höre förmlich die Verzweiflung in diesen Sätzen. Ich höre förmlich den Schmerz hieraus. Diese Witwe, sie kann es kaum ertragen. Es wird schlimmer und schlimmer in ihrem Leben. Die Erforderungen der Schulden oder die Einforderungen der Schulden kommt hier noch obendrauf. Es reicht einfach nicht, was sie schon erleidet. Und ja, der Gläubige, der will irgendwie sein Geld zurück. In dem System, in dem wir leben, würden wir fast sagen, naja, irgendwie hat er ja auch ein Anrecht darauf, oder? Der kann ja irgendwie, das muss er ja auch irgendwie anfordern können. Was kann er dafür, wenn der Ehemann dieser Frau jetzt gestorben ist? Der schuldet ihr Geld, fertig. Aber ganz interessant sind die Dinge, die uns die Schrift sagt. Wir müssen uns merken, die Situation, in der die Witwe lebte, war gottlos, verstehen wir? Deswegen war das wichtig, das zu erwähnen am Anfang. Und die Bibel sagt aber in 3. Mose Kapitel 25, ab Vers 39, werden wir jetzt von der Zeit hier einfach nicht lesen, aber dort ist die Thematik drinne: keine gezwungene Sklaverei unter Brüdern. Gott hat dieses Problem bereits im Vorfeld gelöst. Und er sagt, sollte jemand sich verschulden, sollte jemand Geld einem anderen schulden, dann muss man die Klärung, dann muss man das irgendwie lösen. Aber der eine Bruder kann nicht hingehen und sagen, ich nehme dich als leibeigener Sklave. Ja, es gab die Situation, dann musste jemand dienen, aber nach 6 Jahren mussten sie freigesetzt werden oder freigelassen werden. Gott hatte diese Not bereits gesehen im Vorfeld. In 5. Buch Mose, Kapitel 15, Vers 12, da heißt es, wenn sich jemand freiwillig als Sklave verkauft hat, dann nur für 6 Jahre, danach Freiheit. Wir merken also, dass dieses Wort für diesen Gläubiger ja überhaupt keine Relevanz hatte. Er sagt, deine beiden Söhne, fertig, du schuldest mir Geld, ich nehme sie mir und dann war es das, vorbei. Wir lesen zumindest nichts davon, dass er sie irgendwann freilassen würde. Vielleicht wäre sie dann nicht so verzweifelt, diese Witwe. Aber nein, das war oder ist zumindest hier nicht erlesbar. Von der Bibel aus dürfte also keiner diese Kinder einfach nehmen. Nun, weil aber das Wort Gottes überhaupt keine Relevanz spielte, erlitt diese Frau noch mehrere und mehr und schlimme, furchtbare Dinge. Für diese Witwe waren die beiden Söhne die Lebensversicherung und das Auskommen. Es war ihre Hoffnung. Und jetzt kommt jemand und zerbricht es. Erst hatte sie ihren Mann verloren, aber das reicht noch nicht. Nun sollten ihr auch die Söhne genommen werden. Wisst ihr, in Jeremia 34, Vers 1 bis 4 wird es beschrieben, wird es aufgezeichnet, dass sich die Menschen nicht daran gehalten haben und die Sklaven auch nicht nach 6 Jahren freigelassen haben. Gott wusste, er hat das Gesetz erlassen. Er sagt, bitte macht es nicht. Und in Jeremia 34 beschreibt die Bibel schon, wie schlimm die Menschen miteinander gehandelt haben und haben diese Sklaven, die sie zwar genommen haben, gar nicht wieder zurückgegeben. Das heißt, die Bibel beschreibt diese Situation und diese Frau, die muss es gewusst haben, die muss es verstanden haben. Wenn dieser Mann jetzt kommt und meine Söhne wegnimmt, dann ist es für immer. Ich kriege sie nie wieder zurück, weil es mittlerweile schon Praxis war in dem Volk. Sie haben gegen Gott gesündigt und sie haben nicht nach dem Wort Gottes gehandelt. Wisst ihr, ein Sprichwort sagt, Tränen sind ihre Speise Tag und Nacht. Und ich glaube, genau das wird diese Witwe gespürt haben. Auch wir können solche Situationen erleben. Ja, und ich glaube, dass manche unter uns auch hier sind oder vielleicht zuschauen und sagen, das ist irgendwie ähnlich. In meinem Leben habe ich das Ähnliche erlebt. Es waren Dinge in meinem Leben, wo ich gedacht habe, das reicht. Aber nein, es wurde immer nur noch schlimmer. Ja, diese Situation kann auch unsere werden. Allerdings gibt es mit dem lebendigen Gott in jeder hoffnungslosen Situation immer eine offene Tür. Eine offene Tür zu Gott und zu seiner Hilfe. Genau das ist auch die Botschaft von heute Morgen. Gott sorgt für seine Kinder und natürlich auch besonders für die Witwen und Waisen. Gott ist der Anwalt der Witwen und Waisen. Gott ist der Anwalt deren, die benachteiligt werden. Gott setzt sich für diese Menschen ein. In 2. Mose Kapitel 22 ab Vers 21, da heißt es, und ich zitiere diesen Bibeltext, ihr sollt keine Witwe und Waisen bedrücken. Gott nimmt es ernst und er sagt, ihr sollt keine Witwen und keine Waisen bedrücken. Wenn du sie dennoch in irgendeiner Weise bedrückst und sie schreien zu mir, so werde ich ihr Schreien gewiss erhören. Wir kommen zum zweiten Punkt. Es sind drei und die sind einfach zu merken. Der zweite Punkt, erkenne deinen Helfer. Wenn wir unsere Situation erkannt haben und wissen, es ist hoffnungslos für mich und für dich und wir können nichts in irgendeiner Weise besser selber tun oder überhaupt irgendwas selber tun, dann ist eine Hoffnung oder ein Trost und ein Wort an dieser Stelle für uns wichtig. Wir sollen unsere Situation, die wir erkannt haben, richtig handeln oder damit richtig leben. Diese Frau fing also an, das Richtige zu tun, zu Gott zu schreien. Sie schrie zu einem Mann Gottes, zum Sprachrohr Gottes. Und ich habe ja diesen ersten Vers gelesen, ich werde gleich auch die anderen noch lesen. Also sie fing an, das Richtige zu tun. Nachdem, wie sie erkannt hat, wo sie ist, wo sie sich befindet, tut sie das einzig Richtige. Sie geht und sucht sich Hilfe. Sie erkennt ihren Helfer. Menschen erleben manchmal Situationen, sie wissen, dass es ganz schlimm um sie herum ist, aber sie machen nicht den zweiten Schritt. Sie wollen auch nicht weitergehen. Sie erkennen, dass es ganz schlimm um ihr Herz geht, um ihre Sündenheil, also um ihre Sünde, dass sie kein Heil haben im Leben, aber sie machen den zweiten Schritt nicht. Sie wissen, wie schlimm es um ihnen steht, aber sie gehen nicht weiter. Einem Seelsorger, zu einem Menschen, zu einem Helfer zu gehen, ist nie eine Niederlage. Im Gegenteil, das ist das, was Gott möchte. Sie berief sich also auf den Herrn und suchte genau dort Hilfe und hat diese dort auch gefunden. Wir kennen den Text oder ich werde den gleich noch weiterlesen. Sie wandte sich also nicht zum Baal, diese Frau. Im Land war es doch üblich, tote Götzen anzuschreien. Aber nein, das hat sie nicht getan. Sie ging nicht zum goldenen Kalb nach Bethel. Es war auch damals, gerade weil das Volk so abgefallen ist, war das immer wieder so, wenn Probleme waren, haben sie Götzen angebetet. Diese Frau tat es nicht so. Sie wusste, wo der lebendige Gott ist. Sie ging nicht zu den Nachbarn, auch nicht auf einen oder in irgendeine unmoralische Art und Weise Geld zu verdienen, um ihr Problem zu lösen. Nein, das hat sie nicht getan. Das Einzige, was sie getan hat, sie erinnerte sich daran, dass mein Mann dem lebendigen Gott diente. Sie erinnert sich an den lebendigen Gott. In ihrer tiefsten Not weiß sie auf einmal, was sie tun soll. Sie hat Gott vor Augen. Sie kannte den Retter, der in Israel schon fast vergessen wurde. Aber diese Frau kannte ihn noch. Diese Frau wusste noch, wo Hilfe zu bekommen ist. Ja, sie nannte ihre konkrete Not. Sie hat eine ganz konkrete Not genannt. Sie hat es verstanden. Und so konnte Gott auch ganz konkret helfen. Der erste Schritt also ist, die Situation richtig einzuschätzen und dann sich die richtige Hilfe zu holen. Wie konkretisierst du deine Probleme? Ich möchte uns mal ein bisschen in die Anwendung hineinnehmen. Wenn du ein Problem in deinem Leben hast, wie gehst du vor? Zu wem gehst du in deiner Not? Persönlich oder vielleicht in der Ehe? Du hast ein riesiges Problem, du weißt, du kommst alleine nicht klar. Wie lange wartest du mit deiner Not? Manche Menschen, die warten sogar so lange, wenn sie in eine Ehe Probleme stecken, bis die Ehe kurz vor der Scheidung ist. Warum nicht früher? Wie lange wartest du mit einer persönlichen Sünde in deinem Leben, mit der du nicht klarkommst? Wie lange wartest du? Ein Jahr? Zwei Jahre? Wartest du dein halbes Leben lang und sagst es niemandem? Wartest du so lange, bis du kapitulierst, komplett, ganz? Diese Frau, der wurden die Söhne noch nicht weggenommen und sie ist schon hingegangen. Sie hat ihr Problem erkannt, sie hat ihre Not erkannt und was tut sie? Sie tut das Richtige, sie geht. Sie wartet nicht so lange, bis es zu spät ist. Sie wartet nicht mit ihren Eheproblemen auf den heutigen Tag umgesetzt. Wir würden oder dürfen nicht so lange warten mit Eheproblemen, bis die Scheidung vor der Tür steht. Wir dürfen nicht so lange warten, wenn wir mit einer Sünde nicht klarkommen. Nein, wir müssen zu Gott und wir müssen das sagen. Seelsorge ist ja dafür da, damit wir Hilfe bekommen. Menschen, die mit dir beten können, sind ja dafür da, damit du Hilfe bekommst. Hier wird die Witwe aus unserem Text für uns ein Vorbild, sie wird zum Held. Und an der Stelle freue ich mich, das so auszusprechen. Diese Witwe aus unserem Text wird zum Held des Tages. In einer so schweren Situation, in einer hoffnungslosen Lage, wird ein Mensch zum Vorbild und zum Held. Ja, lasst uns schauen, was hier passiert. Sie macht es richtig, weil sie sich an Gott wendet. Deine Not kann gar nicht so groß sein, dass du es nicht schaffst, diese Gott zu sagen. Du schaffst es, du kannst es, du darfst es versuchen. Sie sucht ihre Hilfe nicht im Tratsch mit jemandem oder vielleicht mit einer Nachbarin. Sie geht nicht irgendwo hin und versucht, irgendwelche Dinge machen. Nein, sie geht zu Gott und will konkrete Hilfe bekommen. Was macht Elisa? Was macht der Mann Gottes an dieser Stelle? Lass uns einfach weiter denken und gucken, was unser Text uns noch offenbart. Zunächst wollen wir sehen, was er nicht macht. Und ich lese uns jetzt dazu den zweiten Vers. Und Elisa sprach zu ihr: Was soll ich für dich tun? Sag mir, was hast du im Haus? Sie antwortete: Deine Magd hat nichts im Haus als nur einen Krug Öl. Im Vers 2, im Kapitel 4, im 2. Könige. Was macht also Elisa? Er fragt. Aber was er nicht tut, ist so bemerkenswert an dieser Stelle. Er sammelt keine Kollekte von den Glaubensgeschwistern des Landes. Er schreibt auch keine Not-E-Mail an den ganzen Verteiler des ganzen Bundes und sagt: Bitte hilft, wir haben jetzt eine Not. Er geht auch nicht mit seiner Kreditkarte oder sonst noch was und kontrolliert sein Bankkonto, das natürlich spreche ich das im heutigen Kontext, und schaut, wie viel Geld habe ich denn noch auf meinem Konto? Kann ich vielleicht die Schulden für diese Witwe bezahlen? Alles das macht Elisa gar nicht. Nein, das tut er nicht. Elisa stellt eine einfache Frage und die lautet: Was hast du in deinem Haus? Wie bitte? Könnten wir vielleicht sagen, Elisa, hast du vergessen? Es ist eine Witwe, die gerade ihren Mann verloren hat und sie ist im Begriff, ihre Söhne zu verlieren, weil sie kein Geld hat. Und du fragst, was hast du bitte in deinem Haus? Wisst ihr, manche Situationen, die sind etwas mit Humor geladen. Und wir sprachen gestern, waren wir mit einigen Brüdern unterwegs und haben über das Thema gesprochen. Und manchmal haben wir solche Situationen, wo wir denken, warte, ist die Frage ernst gemeint? Ja, ihr Lieben, diese Frage ist ernst gemeint. Elisa hat diese Frau angeschaut und sagte: So, jetzt möchte ich wissen, was hast du in deinem Haus? Ich habe eine Geschichte gehört. Ein Holländer hatte eine sehr große Not auf dem Herzen und er wollte Bibeln verteilen in Ländern, wo es verboten war. Und er wusste, aber er hatte nicht das Geld, um die Bibeln einzukaufen. Er hatte Möglichkeiten, sie irgendwie zu schmuggeln in die Länder, wo es verboten war, aber er hatte nicht das Geld. So betet er mit seiner Frau einige Zeit und dann merkt er, ich habe immer noch nicht das Geld und die Not ist so groß, dann fange ich bei dem an, was ich habe. Er drehte sich um, schaute sein Häuschen an, es war ein bescheidenes Einfamilienhaus und er hat sich überlegt, wenn ich dieses Haus verkaufe, dann habe ich so und so viel Tausende zusammen und werde von diesem Geld, was ich jetzt verkauft habe, also von dem Erlös des Hauses, kann ich so und so viel Bibeln kaufen. Das passt, um so und so viel Autos hineinzuschmuggeln und so viele Leute können mit dem Wort Gottes bedient werden. Gedacht, getan und er fing an, hat dann eine Ausschreibung gemacht, hat einen Makler eingeladen und geht diesen ganzen Weg und er war bereit, das Haus zu verkaufen. Als ich diese Geschichte gehört habe von einem Bruder, und ich dachte, wie wird es sie ausgehen? Wie wird sie ausgehen? Ne? Und ich denke, wir denken alle so, nicht wahr? Und so geht er diesen Weg, macht seine Annonce, spricht mit dem Makler und will das, was er hat, loswerden, damit im Reich Gottes Abhilfe geschaffen wird. Und kurz vor dem Verkauf bekommen und hören es Geschwister. Jemand von den Christen in der Nähe hört das, dass dieser Bruder sein Haus verkauft oder verkaufen möchte und davon sollen Bibeln gekauft werden und die sollen geschmuggelt werden. Dieser Bruder, der das hört, die fangen an, dafür zu beten, der berichtet es einigen Gemeinden und diese Information ist in kurzer Zeit so wirklich wie ein Lauffeuer durch die Gemeinden gegangen und Geschwister haben gesagt, nee, warte mal, er kann ja in diesem Häuschen leben bleiben, das braucht er ja, wir werden zusammenlegen. So konnte dieser eine Holländer, musste sein Haus am Ende nicht verkaufen, ich kürze das ab, da ist so viel Geld zusammengekommen, er hat keine E-Mail geschrieben. Er hat nicht seine Not jemandem gesagt, sondern er hat sie nur Gott gesagt. Ja, die haben sehr viel gebetet. Am Ende konnte er das behalten, was er hatte, und das wurde sogar noch vermehrt. Und das Ziel wurde erreicht. Viele, viele, viele tausende Bibeln sind in Länder gegangen und wurden verteilt. Ihr Lieben, so ähnlich reagiert auch unsere Witwe aus dem Text oder Elisa. Und sie sagt, ja, ich habe nichts Wertvolles im Haus, so hört sich das fast an, außer einem Ölkrug mit Öl. Diese Witwe hatte kaum etwas. Sie hatte nur ein bisschen Öl. Ja, sie hatte noch ein wenig Öl, aber das war alles. Mehr hatte sie nicht. Die konnte also kein Bankkonto aufweisen, wo sie noch Ersparnisse hatte. Sie konnte das alles gar nicht aufweisen. Nur noch ein wenig Öl, sonst nichts. Ihr Lieben, sie hatte fast nichts. Aber das, was sie hatte, das hat sie erwähnt. Und das reicht für Elisa, um dort anzusetzen. Sie hatte fast nichts, aber das, was sie hatte, das hat sie nicht verschwiegen. Ich komme zum dritten und letzten Punkt. Erkenne deine Aufgabe. Meine und deine Aufgabe ist nicht immer schwer. Ich möchte gerne den Text zu Ende lesen. Ab Vers 3 lesen wir weiter bis Vers 7, das sind nur einige Bibelverse. Elisa sprach also, geh hin und erbitte dir draußen Gefäße von allen deinen Nachbarn. Hier musste sie aktiv werden, leere Gefäße und nimm nicht wenige. Elisa zu ihr. Und geh hinein und schließe die Tür hinter dir und deinen Söhnen zu. Also keine offene Maßeninformation. Und gieße Öl in alle diese Gefäße und was voll ist, trage weg. Und sie ging hin von ihm weg und schloss die Tür hinter sich und ihre Söhne zu, hinter sich und ihren Söhnen. Die brachten ihr die Gefäße und sie goss ein. Und ich kann mich bildlich hineinversetzen, ich kann es fast hören, wie dieses Öl aus ihrem kleinen Gefäß in diese großen Gefäße hineinfließt. Und das geschah, als die Gefäße voll waren, eins nach dem anderen, das dritte, das vierte, und sie goss und sie goss, und es hörte gar nicht auf. Und es geschah, so heißt es hier, nicht, als die Gefäße voll waren, da sprach sie zu ihren Söhnen oder zu ihrem Sohn, reiche mir noch ein Gefäß her. Er sprach zu ihr, es ist kein Gefäß mehr hier. Da versiegte das Öl. Und was tat sie? Und sie kam und erzählte es dem Mann Gottes. Und er sprach, geh jetzt hin, verkaufe dieses Öl und bezahle deine Schuld. Du aber und deine Söhne, ihr könnt von dem Übrigen leben. Erkenne deine Aufgabe. In dem Augenblick, in dem unsere Witwe aus unserem Text bereit war, das, was sie hatte, in die Hände des lebendigen Gottes zu legen. In diesem Augenblick wendet sich alles in ihrem Leben. Alles. Sie geht hin und macht genau das, was der Mann Gottes ihr gesagt hat. Sie geht hin und sagt nicht, na, das war vielleicht ein Scherz, was der da gesagt hat. Sie geht nicht hin und sagt, na gut, das war zwar ein guter Ratschlag, aber ich habe Besseres zu tun, als bei den Nachbarn Gefäße zu nehmen. Womit soll ich sie füllen? Was wird das für eine Lachnummer? Sie werden sagen, hey, gib mir mal mein Gefäß und ich bringe nachher wahrscheinlich die leeren Gefäße. Nein, nein, sie hat die Anweisungen Gottes nicht in Frage gestellt. Sie hat in diesem Augenblick, wo sie sich gelöst hat von dem, was sie hatte, hat sie angefangen, die Wunder Gottes zu sehen. Sie gehorchte der Stimme Gottes und stellt sie überhaupt nicht in Frage. Wie oft hast du die Stimme Gottes in deinem Leben in Frage gestellt? Hat Gott das wirklich so gemeint? Meint Gott wirklich mich? Meint Gott wirklich meine Gaben, die ich hier habe? Soll ich sie wirklich für Gott jetzt einsetzen? Na, der andere kann es ja ein bisschen besser. Zumindest ist meine Denkweise, also soll er es tun. Und. Nein, sie stellt die Anweisung Gottes nicht in Frage. Und erstaunlich ist, das Ganze tut sie im Verborgenen. Und ich finde das so schön an dieser Stelle. Sie kann dann diesen Bericht geben. Sie läuft zurück zu Elisa und sagt, schau mal, was Gott getan hat. Sie gibt ein Zeugnis darüber. Und ja, ihr Bild und ihre ganze Situation wendet sich zum absolut Gutem. Sie konnte ihre Schulden bezahlen, ihre Söhne waren ihr sicher, sie konnte aufatmen, sie konnte leben und sie hatte nun die Größe Gottes in ihrem Leben gespürt. Und dieser Satz, diesen Satz, den dürfen wir uns merken, wie alles andere hoffentlich auch. Sie hat die Größe Gottes in ihrem Leben persönlich gespürt. Es gibt Situationen in deinem Leben, da wirst du die Größe Gottes nicht spüren, wenn du nicht bereit bist, alles abzugeben, was du hast. Ist dir deine Freiheit noch so wichtig, dass du an sie festhältst und sagst, nein, die gebe ich Gott noch nicht ab. Ich weiß nicht, was es in deinem Leben ist. Aber Gott wird auch dir sagen, was hast du in deinem Leben? Das musst du zunächst abgeben, damit sich deine Situation wendet. Sie hat alles Gott abgegeben, was sie hatte. Und das hat ihr alles zurückgegeben, was sie brauchte. Was sind deine Aufgaben in deinem Leben? Was sind diese? Was hast du in deinem Haus? Die Frage, die ist sehr berechtigt, die Gott uns heute stellt. Was kannst du einsetzen, was in deinem Hause ist? Nicht, das ist ja wichtig, dass wir, und die, viele von uns sind Kinder Gottes, dass wir genau hier uns überprüfen. Und genau hier sagen können, warum vergrabe ich die Dinge in meinem Leben und gebe sie nicht Gott ab? Und vielleicht will Gott schon längst deine Situation ändern zum Besseren. Vielleicht will er dir längst Hoffnung in deiner Hoffnungslosigkeit geben. Vielleicht will er dich längst von deiner Depression befreien. Vielleicht will er dich längst von deinen Ängsten befreien. Aber nein, du hältst es vielleicht noch fest. Du sagst, nee, das, was ich habe, das gebe ich Gott noch nicht. An dieser Stelle lernen wir durch diese Witwe. Wir lernen, sie hat es anders gemacht. Sie hat gelebt, was Gott gesagt hat. Bei der Witwe war die Situation der Tod des Mannes und der androhende Verlust der Söhne, das war so schlimm. Diese Situation hat die Witwe dazu gebracht, zu Gott zu schreien und alles einzusetzen, was sie hatte. Und was ist es bei uns? Welche Situation muss in deinem Leben noch schlimmer werden, dass du zu Gott läufst? Reicht es nicht schon? Ich kenne dich nicht persönlich. Viele von euch kenne ich nicht persönlich. Aber können wir uns vielleicht vorstellen, diesen Gedanken zuzulassen? Wie lange will ich bitte noch warten? Soll es noch schlimmer werden? Sollen meine Söhne mir dann noch genommen werden, bis ich zu Elisa laufe? Nein, die Frau hat es richtig gemacht. Sie ist gegangen, wo sie das erkannt hat. Erkennst du deine Situation? Wie schlimm ist es wirklich um dich? Wie schlimm ist es um deine Seele? Wie schlimm liegt es darum, dass du deine Sünde in deinem Leben einfach nicht besiegst? Geh zu Gott. Geh zu Jesus. Er wird dir helfen. Er will helfen. Ja, die Situationen können ganz schlimm sein. Und wenn deine Situation um dich herum schlimm ist und du zu Gott schreist, weil die Sünde überhand nimmt und die Verweltlichung der Christen zunimmt und du siehst das Ganze, dann siehst du zumindest den Zustand und die Not und du erkennst es. Und in diesem Augenblick kannst du anfangen, etwas zu tun. Manchmal liegt es ja gar nicht an uns. Wir sehen die Kriege, die Katastrophe, die Lieblosigkeit. Wisst ihr, manchmal kann ich nachts nicht schlafen, weil mir das so viel Sorgen macht, warum so viele Christen die Liebe verlieren. Warum so viele Christen hingehen und alternativen Dingen anhängen? Warum so viele Christen, die eigentlich gut angefangen haben, sagen, nee, ich habe keinen Bock mehr? Warum? Das ist die Situation, oder? Das ist genau das, was wir erleben. Und in dieser Situation sagt Gott zu mir, Jakob, das, was du hast, das gib mir. Und kümmere dich nicht um diese schlimme Situation. Ich werde das wenden. Das, was du hast, deine Zeit, die ist genauso wertvoll wie alle anderen. Dein Geld, das, was du hast, das will ich. Deine Gaben, das, was du hast, das bring bitte zu mir, damit diese Situation verändert werden kann. Und genau das möchte Gott auch. Gott will aus dem bisschen, was du hast, sehr, sehr viel machen. Er will es vermehren, er will handeln, er will große Wunder in deinem Leben zulassen. Er will der handelnde Gott sein in deinem Leben, so wie er bei dieser Witwe war. Er war der handelnde Gott und hat diese Situation wirklich geändert? Was lernen wir heute? Was ist unsere Aufgabe? Und damit möchte ich schließen. Ich hoffe, dass wir mitnehmen, dass wir lernen können, wenn die Situation am schlimmsten ist und wir empfinden das so, ist es noch nicht die Sackgasse, sondern das ist nur ein Wink Gottes, zu ihm zu gehen. Haben wir das gemerkt? Wenn deine Situation so schlimm ist, wo du sagst, schlimmer geht's nicht mehr, dann ist das ein Wink Gottes, der dir sagt, komm zu mir. Und ich hoffe, dass wir genau das mitnehmen und lernen. Durch den Gehorsam, den diese Witwe gelebt hat, den können wir auch lernen, werden wir zum Zeugnis für Gott. Wenn du gehorsam bist in deinem Leben und alles abgibst, damit Gott es wirken kann, dann wirst du zum Zeugnis für Gott. Werden wir dann zum Vorbild für andere Menschen, auch für unsere Kinder werden wir zum Vorbild, wenn wir lernen abzugeben, Gott abzugeben, ihm als Handelnden wirken zu lassen, dann können wir Gott wohlgefällig leben. Was auch immer leer ist in deinem Leben oder nur noch kaum was drin, das kann Gott füllen, wenn es zur Verherrlichung seines Namens dienen soll. Also wir lernen auch noch, dass es keine auswegslose Situation gibt. Nein, gibt es nicht. Deine Schwachheiten und vielleicht der letzte Zustand oder dieser ernste Zustand deines Herzens sind für Gott eine Chance. Wirklich. Schauen wir mal, wir haben das ja in dieser Geschichte gelesen. Für Gott war es nur eine Chance, dieser Witwe zu helfen, seine Größe zu zeigen. Bitte verzweifle nicht in der Situation deines Lebens. Bitte nicht, sondern geh zu Gott. Wenn du dein Leben noch nicht Gott abgegeben hast, dann wirst du zu Recht verzweifeln. Dann werden schlimme Dinge um dich herum kommen. Du wirst nicht wissen, was du damit anfängst. Aber genau dort gib dein Leben Gott ab. Gib dein Leben Jesus ab. Er will aus deinem Leben ein Juwel machen. Er will aus deinem Leben etwas Großes machen, das zum Zeugnis für andere dienen kann. Ja, deine Schwachheit und vielleicht der letzte Zustand deines Herzens sind für Gott eine Chance. Gott ist in der Lage, dein Leben zu verändern. Das will er. Gott ist in der Lage, deine Ängste zu minimieren, dein Umfeld zu verändern. Gott ist in der Lage, alles in deinem Leben zu verändern. Wir müssen es ihm nur zutrauen. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. So haben wir heute angefangen und so schließe ich. Christus in uns, das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich hoffe, dass wir diesen Text und den Inhalt dieses Textes mitnehmen und uns erfreuen an der Größe Gottes, erfreuen an den Wundern des Herrn und nicht sagen, das, was ich habe, behalte ich für mich. Nein, ich hoffe, dass wir das, was wir kaum noch in unserem Lebenskrug haben, was es auch immer ist, dass wir das Gott abgeben und ihn wirken lassen als handelnden Herrn in unserem Leben. Amen. Ich würde gerne jetzt die Möglichkeit geben, dass wir Gott anbeten. Und ja, ich werde etwas warten. Jeder von uns kann wirklich Gott danken, wenn es in seinem Leben gut geht. Aber wenn nicht, dann nimm dir diese Zeit, komm zu dem Herrn, bete Gott an. Und wenn du merkst, ich muss in meinem Leben aufräumen, ich muss in meinem Leben Buße tun, ich bin ja noch gar nicht mit Gott unterwegs, dann komm auch einfach hier nach vorne. Ich bete mit dir zusammen. Wir beten, wir sind alle hier mit den Brüdern. Dann bitte schieb das nicht weg, aber lass uns jetzt im Gebet uns vereinen, dass wir füreinander beten, dass wir Gott die Ehre geben, dass wir lernen, Gott den Handelnden zu belasten in unserem Leben. Lass uns aufstehen, wir beten zusammen, ihr könnt gerne laut beten. Ich schließe die Gebetsgemeinschaft und wenn jemand nach vorne kommen möchte und Gott euer Leben abgeben, tut es bitte auch. Unser Vater im Himmel, wir kommen gemeinsam vor dein heiliges Angesicht und wollen dir danken, dass du uns mit deinem Wort heute begegnet bist. Du hast uns heute etwas mitgegeben. Du hast uns heute etwas gezeigt, was wichtig ist. Und Herr, nein, ich kenne nicht jede Situation eines jeden Zuhörers, der heute hier ist oder zugeschaltet ist. Aber du kennst sie sehr gut. Du weißt ganz genau, Herr, wovor sich der eine oder der andere vielleicht versteckt. Warum wir vielleicht noch nicht mit unserer größten Not in unserem Leben zu dir gekommen sind. Du kennst einen jeden Einzelnen und ich bitte dich, Herr, dass du heute Morgen wirkst, dass du auch später wirkst durch dieses Wort. Diese Witwe ist für uns ein Vorbild geworden. Du hast diese Geschichte in dein Wort hineingeschrieben, diese Tatsache, damit wir was lernen, damit wir lernen, Dinge zu dir zu bringen, damit wir lernen, dir zu vertrauen, damit wir lernen, mit dir unser Leben zu leben und auch zu planen. Herr, damit wir lernen, dich als unseren großen Herrn zu verherrlichen und dir die Ehre zu geben. Das wollen wir. Das wollen wir hier in der Gemeinde und ich hoffe, dass das jeder von uns auch in seinem ganz persönlichen Umfeld will, Herr. Ich bitte dich für einen jeden, der dieses Wort gehört hat. Wirke du durch deinen guten Heiligen Geist. Ich bitte dich aber auch für die, die noch nicht deine Kinder sind, Herr, dass du sie ansprichst und dass du ihnen Mut machst, nicht zu spät zu kommen, dass du ihnen Mut machst, rechtzeitig zu dir zu gehen und mit dir die Dinge des Lebens klären, Herr. Wir bitten dich um deinen Segen. Wir bitten dich, dass du wirkst und möge dein Wort wirken in unseren Herzen. Verherrliche du dich, Herr. In Jesu Namen. Amen.